Wäre schlecht, wenn ich so weitermachen würde, oder? Wird euch langweilen, oder? Nicht mehr als die Predigt, denkt gerade der Frank Ischen. Ne? Also so hat er geguckt. Ja. Das einfach halten. Gott lieben und die Menschen lieben und unser Leben, die Bibel, alles ist voll vom Gegenteil. Wäre es nicht manchmal besser, ich komme nochmal drauf zurück gleich. Witzig, dass der Lucian da ist. Weil ich wollte mit dir starten heute. Ohne Scheiß, kein Spruch. Ich wollte mit dir starten. Also was über dich erzählen. Weil vor ein paar Monaten, als er hier war, nach der Predigt, also ich kriege eine Menge Reaktionen. Ja, hin und wieder. Und ich wollte nämlich heute mit meinem Klo anfangen. Und nach meiner letzten Predigt, die er gehört hat, sagte er, ich habe schon eine Menge gedacht, wenn du predigst, echt eine Menge, aber heute habe ich gedacht, er hat den Verstand verloren. Und jetzt geht das schon wieder so los, oder? Fällt euch was auf? Ich wollte euch auf ein Detail hinweisen. Der Kalender steht am Klo. Ich habe gehofft, irgendjemand, ja, das wollte ich gerade sagen, ich habe gehofft, ja, wenn ich Detail sage, ja, Olaf, ich habe kein von Kiel, gibt es da überhaupt eine Fußballmannschaft? Nee, ihr spielt nur Handball, oder? Ja, aber natürlich, es geht mir um den Kalender. Wer hat den auch bei sich? Also nicht auf dem Klo, wer? Auch auf dem Klo. Auch gelesen, den Text? Ist ja so, ne, dann im November, ja, wirklich noch drauf gucken und wahrnehmen, was da so steht. Wer hat es denn im Kopf? Könnt es? Ja, nee, kann es nicht sehen. Wer weiß denn, was da steht? Aus welchem Buch der Bibel dein Spruch liegt? Hiob, genau. Weißt du den Spruch? Nee, ne? Aber es ist Hiob. Johannes hat zumindest mal 50 Punkte von 100. Weißt schon mal die Hälfte. Da steht folgender Satz. Und bei mir war es so, dass jedes Mal, wenn ich da reingehe, ja, morgens, und ich habe extra heute Morgen noch das Foto gemacht, dass ihr also genau den Eindruck, wie es mir so Licht an, ne? Und dann gucke ich da hin und sehe diesen Spruch und denke, das Quatsch, was da steht. Das stimmt nicht. Das ist Quatsch. Johannes? Der ist es, oder? Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Ausschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Also mit Vertrauen und Hoffnung ist es ja so eine Sache. Und Vertrauen zu jemandem gewinnen, ist auch so eine Sache. Wem vertraut ihr denn wirklich? Gibt es Menschen, denen ihr vertraut? Wir lassen mal das heilige Gerede weg und ne, dass wir sagen, ja, ich vertraue Gott. Nee, so gibt es, wo ihr wirklich so ein Urvertrauen habt. So ein Vertrauen da zu jemandem. Wisst ihr, was mir da nicht passt? Wisst ihr, was mich stört an dieser Sache? Dass da steht Vertrauen, ne, und da steht Hoffnung. Für mich stimmt die Reihenfolge nicht. Oder die Aussage an sich ist irgendwie verkehrt. Ich meine, ich werde Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Also mit meinem Leben hat das in der Regel nichts zu tun. Ich fasse zu irgendwem oder zu irgendwas Vertrauen, wenn ich positive Erfahrungen gemacht habe. Oder? Also ich habe Vertrauen zu jemandem, weil ich, und übrigens, wenn ihr nachschaut in Wörterbüchern, auch Wikipedia, da steht genau das, dass wir Vertrauen zu etwas gewinnen, wenn wir mit irgendetwas positive Erfahrungen gemacht haben, wenn etwas verlässlich ist. Wenn wir gelernt haben, okay, da ist etwas, darauf kann ich mich verlassen, ja, und deshalb vertraue ich darauf. Ja, und im Alltag gehen wir manchmal blind so. Ja, wir vertrauen auch jetzt, dass hier diese Decke nicht einbricht. Wir haben uns das nicht angeschaut. Aber wir waren halt schon öfter mal im zweiten oder dritten Stock. Ja, und wir wissen das, wie mulmig einem das ist, wenn man irgendwo über eine Brücke geht, wo man dann so runterschaut und macht das erste Mal und das ist komisch, dann haben wir da nicht so viel Vertrauen. Ja, Fahrstuhl fahren das erste Mal, wenn der, weiß ich, wo hochgeht. Wir haben dann Vertrauen, wenn wir kennengelernt haben und gespürt haben und erlebt haben, das ist sicher. Das ist verlässlich. Aber auf etwas vertrauen, weil es Hoffnung gibt? Also bei mir nicht. Pass auf, ich habe mit der Assi vorhin gesprochen, passt eigentlich auch ganz gut dazu. Bist du da? Nee, ist raus, da macht die Jugend. Dann rede ich nicht so viel darüber. Wir haben über Fußball gesprochen und darüber, wie wir letzte Woche vor dem Spiel, das letzte Woche stattfindet, das fand das große Spiel. Und dann sagt die Assi, ja, ich bin dann immer gar nicht so enttäuscht, weil ich nicht so viel erwarte. Und dann ist die, weil bei vielen ist ja so, ist die Hoffnung so eine aufgeschobene Enttäuschung. Ne? Man schiebt eigentlich nur die Enttäuschung vor, das ist so die negative Sicht von Hoffnung. Eigentlich gar nicht viel erwarten und wenn nicht viel Hoffnung ist, aber wie viel Vertrauen ist dann da? Also ich unterstelle mal, dass die, die den Kalender haben, den Spruch gelesen haben und gesagt, oh, ist schön. Hört sich doch toll an, oder? Ist doch so ein schöner Text und der steht dann in so einem Kalender drin, der in, weiß ich, wie viele Länder, kommt aus Österreich und Deutsch, im deutschsprachigen Raum, weiß ich, wie weit verbreitet ist. Hoffen Leute lesen das und dann macht uns das so Mut. Obwohl wir natürlich wissen, ne, da ist ja das, steht ja ein Hiob. Ja, und da ist ja diese Geschichte über diesen Hiob, dem es so schlecht geht. Es ist übrigens eine Geschichte, den Hiob gab es nicht. Nur um das zu klären, ne? Weil geistert immer mal so rum, habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute denken, oh, den gab es wirklich. Ja, der hat da gelebt und dann erzählt man die Geschichte über den. Das ist Poesie, das ist Prosa. Da kommen wir Deutschen nicht so gut mit klar. Ja? Luther kam damit schon nicht klar. Deshalb hat er auch den Kanon verändert, ja? Und hat es vor die Psalmen gestellt. Weil eigentlich kommt das zwischen Psalmen und Sprüche. Ja? Da wisst man schon, wo das verankert ist so in der Bibel. Das ist Poesie, das ist Prosa. Philosophie. Das ist eine uralte Geschichte. Man weiß gar nicht, wo und wann sie entstanden ist. Vielleicht gab es mal so jemanden wie Hiob. Aber das Wort Hiob selbst heißt Angefeindeter. Also ich glaube, wer nennt sein Kind so? Ja? Keiner nennt sein Kind der Angefeindete. Also Hiob ist kein Name, den man damals dann so verteilt hat zu der Zeit. Sondern so wurde der eben genannt in dieser Geschichte. Dieser Hiob. Aber dieses Buch erzählt uns, wie Gott funktioniert. Wie Gott ist. Aber dann kommt noch dazu, dass wir dann diesen Text toll finden, ihn aus dem Zusammenhang rausreißen und uns darüber freuen und dann macht uns ein warmes Herz. Aber der das sagt in der Geschichte, das ist hier nicht, also wir wissen, ne, alles, was in der Bibel steht, darüber möchte ich nicht streiten, aber wir bleiben jetzt mal, wir gehen mal in diese Geschichte rein, schauen uns mal an, was da passiert ist, den gesamten Zusammenhang. Da ist dann dieser Hiob, okay, der sagt das hier nicht, weil das wird ja zu Hiob gesagt, das merken wir. Ja, also hier wird dem Hiob gesagt, du wirst dann irgendwann Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Aber das sagt hier an der Stelle, in der Prosa, in der Geschichte, nicht Gott zu Hiob. Sondern sagt einer von diesen drei Freunden, die zu ihm kommen, weil es dem Hiob schlecht geht. Dem geht es beschissen. Der hat gerade das Down seines Lebens, ich sag mal, wer lange mit Gott unterwegs ist, der kennt diese Geschichte von Hiob. Schon 100-mal gehört und den kramen wir ja immer raus. Aber da kommen diese Freunde zu ihm. Übrigens, das sind nicht so die Skat-Kumpels, ja, mit denen er so sonst zusammensitzt, sich regelmäßig trifft, einen Hauskreis hat und über Gott philosophiert. Sondern das sind, so beschreibt es die Geschichte, so eine Art Könige aus anderen Ländern. Also weil Hiob hatte ja eine hohe Stellung. Der war wer? Mit vergleichbar mit irgendeiner ganz besonderen Persönlichkeit vielleicht, ja, in Deutschland und kommen aus anderen Ländern dann extra welche und besuchen ihn, weil es ihm schlecht geht. Sie wollen dem Hiob beistehen, sind an seiner Seite. Und dann kommen die dahin und was machen die? Sind da. Also Beistand ist ja eine wichtige Sache, oder? Wir brauchen Menschen, die uns zur Seite stehen, vor allem dann, wenn es uns schlecht geht. Oder wer auch immer oder was auch immer. Manchmal ist es nur ein Buch oder so. Aber Beistand ist wichtig. Brauchst du ab und zu Beistand, oder? Also ich brauche das, ich merke das sogar, manchmal träume ich vom Beistand. Anscheinend ist mir das so wichtig. Und vor allem dann, weil wir arbeiten ja, vermute ich mal, so in unseren Träumen so Sachen auf, also ich zumindest, also ich habe zum Beispiel so ein Problem damit, dass meine Frau mir nicht blind beisteht. Also wenn ich Mist baue, dann ist sie nicht automatisch an meiner Seite. Und dann scheiße, vor einer Woche etwa, ich habe es ihr dann auch erzählt, habe ich geträumt, dass ich in einem Restaurant war, ja, und ich habe mal wieder gemeckert über das, was da passiert ist. Und ich bin total ausgeflippt in diesem Traum. So weit, dass ich diesem Wirt, der saß vor mir in meinem Traum, ich weiß nicht, warum der saß, und ich stand und dann hatte ich diesen Salat und das war irgendwie so, und ich habe das genommen und habe es ihm vor die, so. Der hatte das dann alles hier. Und dann habe ich ernsthaft geträumt, dass Fabienne zu mir hält. Ich habe es echt geträumt, aber dann war der Traum zu Ende. Ja? Der ging dann nicht mehr lang. Also ne, merkt ihr, wie wichtig mir Beistand ist. Wie wichtig einem das ist. Das Gefühl hat, da ist, ne, wer Tom und Jerry früher, ne, einem auch mal beisteht, was auch immer geschieht, braucht man. Ja. Was ist denn Beistand? Was bedeutet das, dass dir jemand beisteht? Also diese Freunde vom Hiob, die machen den Fehler, den die meisten von uns machen, wenn wir jemandem beistehen wollen. Sie labern dummes Zeug. Sie fangen an zu reden. Und dieser Zophar, der hier nämlich spricht, in diesem Text, ist der dritte, das ist noch der, was die Geschichte sagt, der noch einigermaßen okay ist von den drei. Aber für das, was er erzählt, ist Gott dann irgendwann so weit, dass er sogar sagt, so, im Grunde genommen hast du das Leben verwirkt. Weil du so einen Mist über mich erzählst. Weil der Hiob, dem ging schlecht. Und die weit verbreitete Meinung damals war, und deshalb ist das so wichtig, dieses Buch Hiob auch zu kennen, weil das zieht sich irgendwie so durch die Christenheit dann auch so weiter, also durch die an Gott glauben und dann eben die Christen, zieht sich das so weiter. Dieser weit verbreitete Gedanke, okay, wenn es dem schlecht geht, dann muss der irgendeinen Scheiß gebaut haben. Dann muss der doch gesündigt haben. Und das haben die geglaubt. Übrigens alle drei Freunde. Und die reden dann darüber und philosophieren in Anwesenheit des Hiobs. Und klagen den Hiob dafür an, dass er gesagt hat, Gott, wo bist du? Gott, mir geht es schlecht und du lässt das zu, dass ich hier bin. Weil Hiob dachte nämlich im Grunde das Gleiche. Und da versteht man dann auch plötzlich das, also ich, was dieser Zophar hier sagt. Der Zophar, der hatte Vertrauen in Gott. Eine ganze Menge Vertrauen in Gott. Weil der sich und sein Leben genauso erlebt hat, wie er es geglaubt hat. Dem ging es nämlich richtig gut. So dreckig gut, weißt du, dass du als Außenstehender sagst, Scheiße, der hat es doch gar nicht verdient. Warum geht es dem so gut? Aber der hat auf sein Leben geguckt, so ähnlich wie dieser reiche Jüngling, der mit Jesus sprach und den Jesus fragte, ja, was ist, machst du das alles? Und sagt, ja, das mache ich alles. Ich bin cool drauf, ich kriege das alles so hin, so mit Gott und den ganzen Dingen. Und genauso war der auch, der Zophar. Der logischerweise, der hat sein Leben betrachtet und hat gesagt, ey, guck mal mein Reichtum an. Guck mal, wie viel ich habe. Dann muss ich doch einfach ein krass geiler Typ sein. Dann muss ich das mit diesen Geboten und Gesetzen, das muss hinhauen bei mir. Ich bin cool. Und Hiob, wenn du so im Dreck steckst, dann musst du irgendeinen Mist gebaut haben. Du sagst zwar, du wärst gerecht und bei dir ist auch nichts gewesen, aber irgendwas musst du gemacht haben. Sonst würde es dir jetzt nicht so gehen. Und übrigens, um das vorzugreifen, genau dafür sagt Gott, hast du den Tod verdient, weil du so einen Scheiß über mich erzählst. So sagt es Gott, weil du so einen Dreck über mich erzählst. Dafür sollst du eigentlich sterben. Der muss dann am Ende nicht sterben. Lösen wir vielleicht gleich noch auf. Warum nicht? Wenn das wenigstens gemacht hätte wie mein Ex-Chef. Ich kannte also, als ich mit meinem Job angefangen habe, damals als 20-Jähriger, der war dann damals Direktor, die Position, die ich jetzt habe. Und dann, wenn wir mit dem gesprochen haben, wenn wir den getroffen haben, dann haben wir so unsere Witze drüber gemacht, haben wir dem immer erzählt, hallo Herr Höhl. Und dann haben wir dem immer so unsere Probleme erzählt. Und dann hat er immer, oh, ist ja super, ist ja klar, und ist weitergegangen. Der hat sich in den Dreck dafür interessiert, wie es uns geht. Der wollte nur alles gut und der wollte am liebsten nur Positives hören. Ich meine, jetzt kann ich ihn nachvollziehen, jetzt geht es mir mit meinen Leuten genauso. Ja? Aber stehen wir nicht genauso Menschen auch oft bei? Wir schaffen es noch nicht mal so weit wie der Zofer. Wir meinen beizustehen, dass wir gehen hin und sagen, oh, es wird schon alles wieder gut, du wirst schon irgendwann wieder Hoffnung. Und dann sind wir weg. Mit beistehen hat das meist wenig zu tun, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und wenn wir uns an unser Leben erinnern und uns fragen, okay, wo ging es mir nicht gut und dann war jemand da, woran erinnern wir uns? Was er gesagt hat? Vielleicht. Was er anhatte? Sicher nicht. Ja, und erinnern uns an, dass er da war. Oder? Beigestanden hat. Und bei Zofar wäre es besser gewesen, er hätte die Klappe gehalten. Er wäre einfach nur hingegangen zu Hiob und hätte an seiner Seite gestanden. Aber das Problem ist, dass wir reden. Dass wir den Mund aufmachen. Dabei hat er so kluge Sachen gesagt. Er hat Sachen gesagt, die fast alle so glaubten damals. Deshalb gibt es dieses Buch Hiob, deshalb ist das so aufgeschrieben worden, weil das so eine weit verbreitete Meinung war. Und damit musste Gott aufräumen. Er hat dafür gesorgt, dass das so aufgeschrieben wird, damit die Menschen verstehen, dass Gott so doch gar nicht ist. Und es ist dann okay, dass wir sowas trotzdem in unsere Kalender und so als positive Sprüche reinschreiben. Ist das okay? Ja, ich glaube, es ist okay. Weil das, was der Zofar dann als Positives zum Hiob sagt dann, nachdem er den ganzen Mist erzählt hat, so von wegen, ja, du musst ja böse sein, und dann gibt er ihm ja diese positive Aussicht. Und die ist richtig. Und warum ist sie richtig? Weil sie dem, was er vorher gesagt hat, eigentlich komplett widerspricht. Der philosophiert lang über Sünde. Und das machen wir auch gut. Also wir haben auch so unsere Vorstellung, wie das so mit der Sünde ist. Ich habe das gemerkt, als wir hier im Alpha-Kurs zusammen waren, im internen Alpha-Kurs mit uns hier, als wir so über Sünde sprachen und uns gefragt haben, wo kommt denn die Sünde überhaupt her und wie entsteht Sünde und warum sündigen wir überhaupt? Da kommen dann die drolligsten Erklärungsversuche. Warum sündigst du? Immer wieder. Warum baust du immer den gleichen Mist? Also, ihr, ich nicht, ne? Das natürlich nicht, ist klar. Ich habe das überwunden letzte Woche, irgendwann war das vorbei. Aber bei euch müssen wir das ja noch klären. Warum haben wir so unsere Lieblingssünden? Warum tun wir das Gleiche immer wieder? Und da tun wir es gern. Und dann legen wir es Gott oft auch gar nicht gern vor, weil der könnte es uns ja wegnehmen, oder? Also meine Lieblingssünde, mich im Restaurant aufzuregen, wenn es nicht so läuft, wie ich es gern hätte. Das lege ich Gott nicht vor. Ich bete nicht darum, dass Gott mir da mehr Ruhe und Geduld schenkt, sondern ich habe das Recht zu sagen, wenn ich bezahle, was ich dafür kriege, oder? Ich liebe das. Von ganzem Herzen. Das zu lesen und auch die Rede des Zophars uns anzugucken und dann zu gucken, dass Gott da was Gutes draus machen kann, macht sehr viel Sinn sogar. Weil mal über die Sünde nachzudenken und was sie in meinem Leben tut, ist gar nicht so verkehrt. Denn wenn du in deinem Leben sündigst, ich gehe mal davon aus, dass es ab und zu vorkommt, dann möchtest du damit irgendwas kompensieren. Dann möchtest du damit irgendein Loch, was in deinem Leben ist, zustopfen. Sünde ist nichts anderes als Kompensation. Wenn es in deinem Leben keine Löcher gäbe, wenn in deinem Leben alles gefüllt wäre mit dem, was gut und wertvoll ist, dann würdest du nicht sündigen, das ist meine Behauptung, auch wenn du glaubst, ich habe den Verstand verloren. Sünde ist Kompensation. Wir sollten uns jedes Mal fragen, wenn wir irgendwas gemacht haben und wir gucken uns das an und sagen, warum denn jetzt schon wieder? Ich reg mich auf im Restaurant, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich meine, ich müsste mein Recht durchsetzen, weil ich nicht gelernt habe, dass Jesus mein Recht ist und mir mein Recht gibt, was ich bei euch brauche, nicht Recht haben im Restaurant. Aber das habe ich nicht begriffen, verstehst du? Da ist noch ein Loch in meinem Leben, in meiner Seele. Irgendwie meine ich immer noch dafür zu sorgen, dass mir nicht Unrecht getan wird. Ich überlasse das nicht Jesus. Dieses Loch ist noch da. Und deswegen begehe ich diese Sünden, dass ich andere belehre. Das ist ein Loch. Und dann kommt die Sünde. Und deswegen ist es gut, was Zophar sagt. Und auch richtig, sich das mal anzuschauen und sich mal zu fragen, welche Rolle spielt die Sünde in meinem Leben? Nur dann macht Zophar eben einen Fehler und da behaupte ich, den machen wir auf der anderen Seite der Medaille. Also wir gehen ja nicht mehr so und wir sagen ja nicht mehr, ne, wir haben das ja begriffen, okay, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Ja, und wir werden nicht von Gott bestraft für Sünden. Ne, Gott geht da nicht her. Da sind wir irgendwie so freier geworden. Aber im Kern, das behaupte ich, machen wir die gleichen Fehler wie Zophar. Die Tage schickt mir die Fabienne eine E-Mail mit einem Bericht aus Christianity Today. Ist in Englisch, ich lese das meistens nicht. Also ich brauche dann die Fabienne, ne, die liest so Sachen mit so intellektuellen Kram, da beschäftige ich mich meistens nicht. Mich einfacher gestrickt, dann schickt die mir das und dann, okay, ja, das ist geil. Und zwar beschreibt das was, wo ich noch, das brauchte ich noch, diesen Baustein, um zu erklären, was ich euch sagen will. Wir benutzen bei Goliath ganz gern auch immer ein Bild. Und für die meisten kennen das und für die, die es noch nicht kennen, da ist nochmal erklärt, ist ein hervorragendes Bild. Wirklich ein wunderbares Bild, was wir irgendwann gelernt haben. Wir haben gesagt, okay, also wir sind irgendwie mit Gott unterwegs. Nee, Moment, ich muss umstellen. Wir sind mit Gott unterwegs. Ihr könnt das sehen. Ich wollte die Flipchart holen, ja, aber die Flipchart war komplett beschrieben. Alle Blätter waren voll. Ich habe geblättert, wann kommt das weiße Blatt? Ich würde gern jemanden belehren, dass das so nicht geht. Ja, dass dann irgendwer... Meine Flipchart, ja, voll. Du kennst die. Okay, das machen wir es digital, geht, oder? Und dann haben wir gesagt, okay, und dann ist da eine, wir sind hier, ja? Da, so. Ist auch nicht schön als eine Flipchart. Ja, wir sind da und dann ist da dieser Abgrund der Sünde. Und der trennt uns von Gott, ja? Und dann machen wir hier diese andere Seite. Und dann sagen wir, hier ist Gott. Und das Schöne an diesem Bild ist, und das, als ich das erste Mal gesehen habe, ist das ein Wahnsinn, genauso ist, ja, und dann kommt Jesus, ja, machen wir es mal rot hier, guck mal, nee, da machen wir eine Farbe, was rot, da kommt hier das Kreuz und wir können da rüber. Sicheren Fußes, trockenen Fußes. Jesus macht das einfach dass das zugeschüttet ist. Das war d'accord, oder? Geiles Bild. Aber dieser Artikel in Christianity Today weist auf einen, nicht um das Bild zu kritisieren, wirklich nicht. In aller christlicher Nächstenliebe, ein herrlicher Bericht, herrlicher Artikel. Auf so einen kleinen Denkfehler hin, den wir häufig machen. Als Gott Jakob im Traum erschien und ihm sagte, welche Perspektive er hat. Wie hat Gott sich da erklärt, dass er ihm auf gleicher Ebene entgegengeht und ihm die Hand gibt? Jakob sieht eine Leiter, die in den Himmel geht. Was Zophar macht, unbewusst, und was wir auch oft machen, wenn wir über uns und über Sünde und solche Dinge reden, dass wir Gott auf gleiche Ebene stellen. Gott ist hier nicht. Der ist nicht da. Gott ist irgendwo da oben. Und was Jesus macht, ist uns eine Leiter bauen. Das ist das, was Jesus macht. Die Leiter, von der die Bibel bei Jakob spricht, als er ihm sagt, ja, und diese Leiter gehen die Engel hoch und runter, so sieht er das in diesem Traum. Es geht nach oben, Gott ist da oben. Und nicht hier, so, ja. Ja, wir sagen, ne, Jesus ist bei uns und der Heilige Geist ist bei uns, aber es geht hier nicht, mir geht es nicht. Ich sage euch erstmal, was das Problem beim Zophar ist, damit ihr versteht, was ich damit sagen will. Weil ich will euch nicht den Kuschel-Jesus wegnehmen. Der ist ja auch irgendwie da. Weil der Zophar denkt, er könnte Gott erklären. Macht er Gott klein. Er behauptet, er denkt, er hätte das Recht, anderen zu erklären, wie Gott funktioniert. Wie das so ist mit Gott. Und wie das der andere gefälligst zu sehen hat mit Gott. Und weil er meint, eine Lösung gefunden zu haben, zieht er nämlich Gott auf seine Ebene runter und meint, sein Leben damit erklären zu können. Und so ist das mit Gott und so funktioniert das. Und ich habe die Lösung. Was er dabei vergisst, auch was Hiob vergisst und was sie alle in der Geschichte erstmal alle vergessen, ist, dass wir Gott nicht erklären können. Es ist falsch, wenn wir versuchen zu sagen, so ist Gott und so hilft er mir im Alltag. Das funktioniert so nicht. Weil das führt dann zu so Dingen, wo wir dann manchmal sagen, ja, wo ist Gott denn gerade? Wo ist er denn? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Wenn Menschen, ich muss wirklich immer daran denken, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, wo ist denn Gott im Moment in meinem Leben? Wo fragt man das? Wann fragt er das denn? Ich sehe das, wenn ich joggen gehe, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Kleine? Wenn ich mit dem Hund oder mit dem kleinen Kind spreche, dann frage ich doch so, wo ist er denn? Und manchmal habe ich das Gefühl, so machen wir es mit Gott. Dass wir ihn in unsere Welt so reinholen, in unsere Gedankenvorstellungen, in unsere Philosophien, so wie es bei Hiob und seinen Freunden war. Die hatten eine Vorstellung von Gott und haben gar nicht geschnallt, dass das nichts mit dem zu tun hat, wie Gott wirklich ist. Gott ist einfach viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und die Einsicht darin ist auch interessanterweise das Einzige, was Hiob hilft. Weil die Erklärungen seiner Freunde, wie Gott funktioniert und wie das alles so ist, bewirkt bei Hiob nichts. Nichts bewirkt es. Das Witzige ist ja, das ist dann so ein junger Mann. Ja, und da ist das dann auch, ich bilde mir ja jetzt dann immer schon was ein, dass ich jetzt schon was älter bin. Ja, und dann denke ich auch mal, ja, jetzt gehöre ich ja auch eigentlich zu denen, die schon einigermaßen weise sind und auch mal dem anderen was sagen können und auch mal was erklären können und auch mal sagen können, ja, aber da ist ein junger Mann dann da und der sagt dann, ey, Alter, was redet ihr da? Habt ihr mal nachgedacht? Was geht denn ab hier? Was traut ihr euch? Wahrscheinlich hat er noch nicht so viele Erfahrungen mit Gott gemacht. Versteht ihr? Der hat noch keine Erfahrungen mit Gott. Der kann noch nicht wissen, wie das mit Gott ist. Und deswegen ist er vielleicht ein bisschen demütiger. Hört sich bescheuert an, oder, was ich da gerade sage? Was ich damit sagen ist, dass manchmal unsere Erfahrungen, die wir mit Gott machen, von denen wir glauben, dass sie Erfahrungen mit Gott wären, ja, kann sein. Bei Zophar, der hat sich ganz schön was eingebildet, was er für Erfahrungen mit Gott hätte. Und manchmal mache ich mir Sorgen bei mir, was ich glaube, was Erfahrungen mit Gott wären. Ich habe in letzter Zeit öfter mal Erfahrungsberichte gehört von Menschen, die in irgendwelche hinduistischen oder buddhistischen Tempel gegangen sind. Die haben davon berichtet, wie so eine Wärme in sie hineinkam. Wie sie da saßen und was Göttliches empfangen haben. Wisst ihr, woran mich das erinnert hat? An das, was wir manchmal erzählen, was wir so mit Gott erleben. Wie dann so diese Wärme in uns hineinkommt. Und was wir dann so mit Gott erleben. Wie der Geist dann plötzlich in uns wirkt. Ja, kann sein. Ich will das definitiv nicht absprechen. Aber wenn ich es denen abspreche und nur uns zulasse, wo Gott und wie Gott so wirkt, spannend. Ich musste während des Gottesdienstes nach hinten, wenn einer denkt, was macht denn der da schon wieder? Ich habe meine Brille vergessen, ich habe meine Brille gesucht in der Tasche. Ich will euch was vorlesen. Wie geht denn das zu Ende mit dem Hiob? Also, so inhaltlich wissen wir das. Das wird alles wieder gut. Das wird so gut, dass seine Töchter die schönsten im Land sind. Also, selbst seine Töchter sind schöner als der Rest. Das mit der Kohle und so, das klappt sowieso alles wieder. Alles ist wieder so, aber selbst die Töchter sind schöner als der Rest. Fand ich 140 Jahre alt. Ist er geworden, hat die Generation gesehen. Also so sagt es diese Geschichte. Hiob schafft den Turnaround dadurch, dass er sagt, nein, das, was wir uns hier an Bild von Gott machen, ist ganz oft verkehrt. Seine Sicht der Dinge ist ganz oft verkehrt gewesen. Die Sicht, die seine Freunde hatten, war ganz oft verkehrt. Und die Freunde hatten das Glück, dass sie befreundet waren mit Hiob, so sagt es die Geschichte. Weil Gott sagt, ich vergebe euch, weil ihr Freunde von Hiob seid. Auch geil, oder? Also auch ein Grund, in die Gemeinde zu kommen. Weil wenn ich es verkacke, einer von euch wird schon dabei sein, der das hinkriegt. Der ist dann ein Freund von Gott. Und weil ich ein Freund von dir bin, bin ich dabei, verstehst du? Könnte man zumindest denken. Hiob sagt, ich habe erkannt, also er sagt es zu Gott, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt? Ohne Erkenntnis. Also schau es dir im Text an, im Originaltext, schau es dir an. Ja? Da steht drin, dass Gott manchmal die Weisheit verhüllt. Es ist einfach so. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden. Ich will dich, und du sollst reden. Und ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Ja? Second-Hand-Christen-Thema. Ja? Alles vom Hörensagen. Von Hörensagen habe ich dich gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Sein Auge hat gesehen, dass Gott größer ist und unerklärbar ist. Und jetzt, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue. Ich halte mir die Hand vor den Mund. Ich bereue in Staub und Asche. Was ist jetzt der Ratschluss aus dem Ganzen? Für mich gibt es nur einen. Vor allem dann, wenn du mir jetzt richtig widersprechen willst. Wenn es dich innerlich so richtig juckt. Und du sagst, was für ein Scheiß erzählst du da? Vielleicht ich will noch einen Moment persönlich werden. Könnte es sein, dass es manchmal Dinge in deinem Leben gibt, wo du Gott einen Vorwurf machst, weil du denkst, du wüsstest, wie er ist und du könntest erklären? Könnte es Dinge in deinem Leben geben, wo du anderen einen Vorwurf machst, weil sie nicht so glauben, wie du glaubst? Und du solltest eigentlich besser nichts sagen? Ich möchte für mich und für dich, für uns alle beten. Und wenn du Lust hast, ich würde die Technik bitten, dass sie mir ein bisschen Musik einspielt, dass wir ruhig werden, und ich würde mir wünschen, bleibt einfach sitzen. Und der eine oder andere sagt vielleicht, auf sowas kann ich nicht mitbeten, er hat wirklich den Verstand verloren. Ja? Dann bete nicht mit, aber dann tu mir einen Gefallen, schließ die Augen. Okay? Schließ einfach die Augen, auch wenn du sagst, nee, beten ist eh nicht so mein Ding. Aus Respekt den anderen gegenüber. Und wenn du sagst, ja, stimmt, manchmal sollte ich besser nicht reden und sollte den Mund halten. Dann zeig das Gott, indem du einfach die Hand vor den Mund hältst, während wir beten, okay? Spielen wir mal die Musik ein. Ich würde es gerne auch so tun, ich kann es nur nicht, wenn ich beten soll, okay? Also aber innerlich mache ich das, okay? Ich halte die Hand vor den Mund. Du kannst das auch innerlich tun. Du musst das nicht direkt. Aber wenn du sagst, ja, ja, stimmt, das ist genau das, was ich tun sollte, dann nimmst du einfach die Hand vor den Mund und sagst, okay, Gott, ich zeig dir, ich will in Zukunft demütiger sein und die Hand vor den Mund halten. Herr Jesus, manchmal sagen wir das auch so und meinen es dann hoffentlich auch so, dass wir das nicht verstehen, was du tust. Und Herr, vergib uns, dass wir dich auf Augenebene herunterholen und dich dadurch klein machen. Großer Gott, du weißt, dass ich nicht sagen will, dass du nicht hier unter uns bist. Und Herr, du weißt, dass ich nicht sagen will oder daran glaube, dass du hier mitten unter uns auch deine Wunder tust. Und dass du uns innerlich erfüllst mit deiner Stärke und deiner Kraft. Herr, aber bitte bewahre uns davor, dass wir dich in unsere Gedankenkonstrukte hineinholen. In unsere Sicht der Dinge. In unser Ego. in den Glauben, dass wir alles erklären könnten. Großer Gott, zum Glück können wir nicht alles erklären. Hab Dank dafür, dass du größer bist. Großer Gott, hab Dank dafür, dass keiner hier im Raum so weise ist, dass er es besser weiß. Wir wollen demütig vor dir sein, Herr, jetzt in diesem Moment. Wir wollen dir sagen, dass wir in Zukunft lieber die Hand vor dem Mund halten wollen, wenn es darum geht, zu erklären, wer du bist und wie du bist. Vor allem, wenn wir mit Geschwistern reden. Hilf uns, Herr, dass wir Hoffnung haben und dadurch Vertrauen gewinnen. Dass es die Hoffnung auf deine Größe ist, die uns Vertrauen gibt und nicht die Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie mit dir erfahren hätten. Sondern dass wir verstehen, du bist alles und du bist größer. Du bist das Wasser unseres Lebens, das uns voll macht und das uns reich macht. Dass du fließt, ununterbrochen. Aber dass wir es nicht erklären können, warum es so ist. Hab Dank, dass du da bist, Herr. Dass du den Hiob uns geschenkt hast als Bild. Dass wir sehen können, dass es sich lohnt, sich mit dir auseinanderzusetzen. Und dass du, Gott, dass du schon im Alten Testament niemanden verurteilt hast, allein dafür, dass er mit dir gestritten hat. Hab Dank, Herr, dass wir wissen, du bist an unserer Seite, du bist unser Beistand. Du bist bei uns und bleibst einfach stehen und hältst uns. Lass uns deiner Weisheit genug sein. Lass uns genug sein, dass du da bist und dass wir die Hoffnung auf dich haben. Und lass uns daraus Vertrauen gewinnen. Hab Dank, dass du dem Zophar vergeben hast, weil das macht uns Mut für unser Leben. Amen.